Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung heute Morgen hier. Ich bin auch so auf dem letzten Drücker gekommen. Das hatte einen ganz bestimmten Grund. Ich bin zu spät losgefahren. Habe mich ein bisschen in der Zeit verschätzt, aber es hat dann doch geklappt. Die Autobahn ist ja sonntags morgens frei, bis auf einige wenige, die sonst noch unterwegs sind. Man begegnet den Kollegen und so, die überall unterwegs sind. Und habe ich heute Morgen gesehen, auch die Reiterinnen und die Pferdefreunde. Also wie viele Wagen ich da bei uns heute Morgen schon gesehen habe, wie viele Anhänger. Aber gut, ich bin gut durchgekommen und freue mich, bei Ihnen zu sein. Ja, Stichwort Lebensmittel, Leben, um das soll es heute Morgen gehen in der Predigt. Ich habe mich entschieden, den Predigttext für diesen Sonntag, der im Losungsbüchlein angegeben ist, als Grundlage der Predigt zu nehmen. Johannes 6, die Verse 47 bis 51. Johannes 6, die Verse 47 bis 51. Ich lese nach der Luther-Übersetzung 1984. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Soweit aus Johannes 6. Ich bin inzwischen in einem Alter angekommen, in dem man gerne so Naturfilme sich anschaut. Das machen ja so die Älteren gerne, habe ich mal gehört. Auch so von fernen Ländern Berichte, Reiseberichte. Und das schaue ich aber schon mein ganzes Leben sehr gerne, weil ich mich interessiere für diese Welt, was es so rundherum da so alles gibt und für Völker und Kulturen und so weiter. Und da habe ich kürzlich einen Film gesehen über Inuit. Das sind die Menschen, die unter anderem auf Grönland leben. Und das war ganz interessant. Vor allen Dingen etwas, die Ernährung der Inuit oder vieler Inuit-Stämme, sie leben fast ausschließlich vom Robbenfleisch. Ein bisschen einseitig, aber sie ernähren sich davon und es mangelt ihnen offenbar an nichts. Ausschließlich Robbenfleisch. Ist ja auch ein bisschen schwierig mit dem Ackerbau auf Grönland, ne? Und Viehzucht ist auch ein bisschen schwierig. Also haben sie sich ganz darauf spezialisiert, was es dort gibt. Und das sind eben Robben. Und sie essen das Fleisch roh. Das war dem Reporter nicht so ganz angenehm, wie er dann berichtete. Aber man konnte dort vieles lernen darüber, wie auch mit einfachen Lebensmitteln man leben kann. Das fiel mir so ein, als ich mich auf diese Predigt vorbereitete und den Vers 48 mir genauer anschaute, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wie ist das wohl in der Bibel der Inuit übersetzt? Brot kennen die nicht. Ich weiß es nicht, aber ich denke, es gibt ja auch eine Bibel für die Volksstämme der Inuit. Was steht da? Ich bin die Robbe des Lebens oder das Robbenfleisch? Ich weiß es nicht. Ich bin das Fleisch des Lebens, aber das kommt ja danach noch im Johannes 6. Also das wäre auch nicht das Richtige. Wäre mal interessant, das nachzugucken. Ist gar nicht so einfach, die Bibel zu übersetzen in andere Kulturen, andere Sprachen. Ich bin das Brot des Lebens. Aber mit dieser Geschichte von den Inuit ist mir deutlich geworden, dass es ja eigentlich nicht um dieses Brot geht, um Schwarzbrot oder Weißbrot oder Fladenbrot oder was auch immer, sondern das Brot ist das Grundnahrungsmittel der meisten Menschen, würde ich mal sagen, auf dieser Erde. Und Jesus sagt, ich bin dieses Grundnahrungsmittel für euch. Bei manchen Kindern ist das Grundnahrungsmittel ja Nutella, habe ich mir sagen lassen. Übrigens auch gibt es manchmal Erwachsene. Und als wir vor Jahren, als ich noch Leiter der Auslandshilfe war, wir uns damals überlegt haben, diese Pakete zum Leben, kennt ihr ja sicher auch, hier in der Gemeinde, wo wir gesagt haben, so 10 Kilo für 10 Euro ungefähr in einem Paket, alles Grundnahrungsmittel. Und wir haben eine lange Diskussion gehabt, was sind eigentlich so unsere Grundnahrungsmittel, wovon leben wir? Und wir waren dann ganz stolz, dass wir eine tolle Liste zusammengestellt hatten und danach wurden dann diese Pakete gepackt und mit den LKWs der Auslandshilfe dann nach Südosteuropa gebracht, unter anderem ins Kosovo. Ich war damals dann auch dafür zuständig, dass ich dann mal nachschaute, was geschieht damit und wie geschieht die Verteilung und so weiter. Und als ich dann im Kosovo war, haben wir dann auch Witwen und Waisen besucht, die unter anderem diese Pakete bekamen mit diesen Grundnahrungsmitteln. Und da fragte ich eine Frau, sagen Sie mal, ist das denn so in Ordnung, der Inhalt? Weil das ist ja wichtig, dass man, wenn man hilft, auch richtig hilft. Und natürlich, selbstverständlich, das ist ganz toll und. Ja, ich sage, und jetzt sagen Sie mal ganz ehrlich, weil die bedanken sich natürlich, die wollen das nicht kritisieren, das wäre ja auch nicht klug. Aber dann habe ich so mehrfach nachgebohrt, ich sage, sagen Sie mal, ist das denn auch das Richtige, der Inhalt, Grundnahrungsmittel? Und dann fing sie ein bisschen an zu stottern und dann sagte sie so, per Dolmetscher natürlich, ja, wissen Sie, ich finde das ganz toll, dass Sie auch an die Hühner denken. Konnte ich mir keinen Reim drauf machen. Und nach einer längeren Diskussion stellte sich heraus, sie meinte die Haferflocken. Die kennt man nicht, auf dem ganzen Balkan nicht. Das hat eine Diskussion bei uns zu Hause ausgelöst hier. Und wir haben die Haferflocken rausgenommen und stattdessen etwas anderes, weiß ich nicht, war das Nudeln oder Reis oder so, mehr dann reingetan. Ja, so ist das mit den Grundnahrungsmitteln. Also, das kennt man nicht. Jesus will sagen, ich bin das Grundnahrungsmittel für euch. Ohne mich gibt es kein Leben. Hallo? Ohne Jesus gibt es kein Leben. Milliarden Menschen leben ohne Jesus und sie leben. Viele leben sogar sehr gut ohne Jesus. Wenn ich unsere Nachbarn sehe und mir das so anschaue, die liegen wahrscheinlich jetzt noch auf dem Ohr und Gottesdienst oder so etwas kennen die gar nicht. Die leben ganz gut. Die werden wahrscheinlich gleich brunchen und dann einen schönen Spaziergang machen. In der Zeitung las ich in dieser Woche, dass ein reicher Mensch irgendwo in einem Land seine 67 Millionen teure Villa abreißen muss, weil er sie illegal gebaut hat. Was Leute sich so leisten mal eben. Und das ohne Jesus. Also, ohne Jesus kein Leben. Natürliches Leben, ja. Da können Menschen sehr gut leben. Auch unsere Nachbarn, Menschen in unserer Umgebung, vielleicht sogar unsere eigene Familie. Milliarden von Menschen können ohne Jesus gut leben. Aber ewiges Leben? Ewiges Leben ohne Jesus, das geht gar nicht. Das ist ein No-Go. Das ist die Frage. Wollen wir Menschen mehr als nur das natürliche Leben? Das Leben auf dieser Erde, mehr recht als schlecht, der eine gesund und stark, der andere schwächelt, der andere vielleicht krank. Aber wollen wir mehr noch als dieses Leben, das wir hier auf dieser Erde führen? Seit jeher träumen ja Menschen von einem Leben jenseits des Lebens, also nach dem Tod. Und seit jeher versuchen Menschen, sich zu verewigen. Ich erinnere mich, dass wir als Kinder auf unserem Schulweg, wir mussten weit durch den Wald laufen und bis zu dieser kleinen Zwergschule da irgendwo auf so einem ganz kleinen Bauerngehöft. Und unterwegs kamen wir immer an der, das war so Tradition, alle nannten sie an der dicken Buche. Kamen wir an der dicken Buche vorbei am Mattenbach, kennen Sie vielleicht alle. Und diese dicke Buche war faszinierend. Wir haben uns oft herumgestellt und dann nochmal probiert, wie viele Leute wir brauchen, um diese Buche zu umfangen und so und, und. Und Bucheckern haben wir da gesammelt, en masse, und gegessen. Und dann ist irgendjemand auf die Idee gekommen, seine Anfangsbuchstaben da einzuritzen, sich zu verewigen. Und das haben wir Kinder so nach und nach dann alle gemacht. Wir wurden dann ein klein bisschen größer und haben dann unsere Anfangsbuchstaben, und da stand dann KGK drin. Also ich war stolz wie Oskar, in dieser Buche war KGK. Ich hatte mich verewigt. Ja, wenn man jetzt dahin kommt, ich habe das dann zwischendurch tatsächlich auch meinen Kindern mal gezeigt. Die waren ganz erstaunt, dass Papa sich da verewigt hatte. Aber wenn man jetzt dahin kommt, da steht keine Buche mehr. Sie ist inzwischen eingegangen, vielleicht von unserem Einritzen, sicher nicht. Aber verewigen ist nicht. Sie ist eingegangen, sie hatte ihr Alter und es ist nichts mehr zu lesen, es ist nichts mehr da. So geht es mit vielen Versuchen von Menschen, sich zu verewigen, aus dem natürlichen Leben ein ewiges Leben zu machen. Ich lese morgens gerne die Zeitung und immer auch die Todesanzeigen. Das habe ich von meiner Mutter gelernt. Die Todesanzeigen sind für mich also ganze Geschichten. Wenn man da liest, so wer da unten dann seinen Namen drunter setzt und so weiter. Und vor allen Dingen auch, was für ein Spruch oben drüber steht. In früheren Zeiten standen da ja in der Regel Bibelverse drauf. Der Herr ist mein Hirte und so und und. Aber das ist ja heute kaum noch. Ich entdecke jedenfalls in den Zeitungsanzeigen kaum noch ein Bibelwort. Da stehen dann so Sinnsprüche, wie zum Beispiel: In unseren Erinnerungen lebst du weiter. In diese Richtung, oder auf den Sternen winkst du uns zu, habe ich neulich gelesen. Das sind alles so Versuche, so interpretiere ich das, einen Menschen, den man lieb gehabt hat, der nun nicht mehr da ist, zu verewigen. Du, dich vergessen wir nicht. Aber es sind alles Versuche. Versuche, jemanden festzuhalten, das Leben zu halten. Es ist der alte Traum vom ewigen Leben, der übrigens nicht nur in unserer Kultur so ist, sondern sich durchzieht, vielleicht durch alle Kulturen dieser Welt. Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Sie kennen vielleicht diese Geschichte von dem reichen Jüngling. Der hatte genau diese Frage auch, damals auch im Judentum. Was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu ererben, wie Luther das übersetzte? Was muss ich dafür tun? Damit verbindet sich ja die Vorstellung nicht nur dieser Traum, den dieser Mann mit Millionen und Milliarden anderer Menschen teilt, nach dem ewigen Leben, sondern damit verbindet sich auch die Vorstellung, dafür muss man was tun. Und vielleicht auch eine Menge investieren. Aber was? Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe, dass ich den Traum mir erfüllen kann? Oder ist es wirklich doch nur ein Traum, eine Illusion, das mit dem ewigen Leben? Ein Verkaufsschlager der Kirche, womit sie versucht, die Menschen an sich zu binden? Oder wie es in der Vergangenheit geschehen ist, sogar Geld zu machen, Wenn du nicht zahlst, kommst du nicht ins ewige Leben. Aber woher kommt eigentlich diese alte Sehnsucht und weit verbreitete Sehnsucht in den Kulturen? Nach meinem Verständnis müssen wir dazu weit zurückgehen. In der Bibel, vorne, auf den ersten Seiten, da steht etwas ganz Interessantes, dass Gott den Menschen, Mann und Frau, heißt es ausdrücklich, geschaffen hat, zu seinem Bild. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Wir kennen diesen Satz sicher. Das heißt, Gott schuf sich ein Gegenüber, ein Ebenbild. Dann wird wieder ein paar Seiten weiter beschrieben, wie dieses Bild sich selber sozusagen zerstört hat. Der berühmte Sündenfall. Da ging auf einmal die Kommunikation, die Begegnung mit Gott durcheinander. Da stimmte was nicht. Die Menschen verstecken sich vor Gott. Mensch, das war doch ihr Gegenüber. Und auf einmal haben sie Angst vor ihm. Dann machen sie sich gegenseitig Vorwürfe und dann sagt die Frau auch noch, ja, der Mann sagt dann zu Gott, ja, die Frau, die du mir gegeben hast. Also letztlich ist Gott dran schuld. Plötzlich geht alles kaputt. Dieses wunderschöne Ebenbild Gottes, dieses Verhältnis zwischen Gott und den Menschen. Ich möchte es in ein Bild fassen. Wir stellen uns ein großes Bild vor mit einem mächtigen Rahmen und in der Mitte ein tolles Bild, sagen wir, von einer Landschaft. Dieses Bild in der Mitte ist kaputt, ist weg. Es ist eigentlich nur noch der Rahmen da, aber immerhin, der Rahmen ist da. Und dieser Rahmen deutet darauf hin, es ist was gewesen. Da gehört was rein. Für mich sind alle Religionen dieser Welt der Versuch, diesen Rahmen wieder zu füllen. Vom Menschen zu schließen auf Gott und sich einen Gott zurechtzulegen, dessen Ebenbild man ist. Und so zeichnet sich jede Religion ihr Bild innerhalb dieses Rahmens. Und jeder Mensch, jedes Individuum dazu. Ganz unterschiedliche Bilder, die dabei herauskommen. Nur das Fatale ist, das Original ist weg. Was war da? Was ist da in diesem Bild gewesen? Worin besteht das Bild? Niemand weiß es. Nur der Rahmen zeigt, da war was. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel sagen, wo das sehr schön zum Ausdruck kommt. Auch wieder aus der Bibel, diesmal aus dem Neuen Testament. In der Apostelgeschichte wird berichtet davon, dass Paulus auf Missionsreise war und in diese große Weltstadt Athen kam. Und dann geht er durch diese Stadt und er sieht die ganzen Tempel und die ganzen Götterbilder und die Altäre und wo die Leute opferten und sehr viel versuchten eben eine Beziehung zu ihren Göttern, zu ihrer Gottheit zu bekommen, sprich den Rahmen zu füllen. Und dann kommen so ein paar Gelehrte und sagen, Paulus, pass mal auf, wir treffen uns da oben am Areopag, komm mal mit, wir reden mit dir mal darüber. Und dann lesen wir, wie Paulus den Leuten sagt, ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Er hat gesehen den Versuch der Menschen, den Rahmen wieder zu füllen und er sagt, ich möchte euch das weitergeben, darf euch das weitergeben, was in diesem Rahmen ursprünglich war. Und er verkündigt ihnen nicht eine neue Philosophie und nicht eine neue Gesellschaftslehre oder Umsturzpläne oder sonst irgendwie etwas, sondern er verkündigt ihnen Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Ja, es stimmt, für das ewige Leben muss man Enormes leisten. Das hat der junge Mann damals, als der Jesus begegnete und fragte, schon richtig begriffen. Man muss eine Menge tun für das ewige Leben. Ich sehe wieder auf einem Bild meiner wunderschönen Filme, die ich mir anschaue gerne, eine tibetische Frau, die auf den Knien um einen großen Berg herum geht oder rutscht auf den Knien und sich immer wieder hinwirft und dann wieder ein Stückchen weiter und wieder ein Stückchen weiter. Unheimliche Mühe. Manchmal könnte ich weinen, wenn ich solche Bilder sehe von Menschen, die sich enorme Mühe geben. Und ich denke manchmal, so was tue ich eigentlich. Aber was tun Menschen nicht alles, um den Rahmen wieder zu füllen? Immerhin, es ist ja auch vieles verloren gegangen. Und wenn wir sehen, die Tempel, überwachsenen Tempel der Maya im Urwald, können wir sehen, was Menschen alles getan haben, um das Bild wieder zu füllen. Oder die Pyramiden, oder denken wir an den Turmbau zu Babel, an die Mausoleen und vieles andere mehr, bis in die heutige Zeit. Ja, es muss viel getan werden für das ewige Leben. Doch eines Tages wird alles überwachsen und geplündert oder verfällt. Auch das tausendjährige Reich, das sogenannte tausendjährige Reich, hat nur 12 Jahre gedauert. Ja, es muss Enormes geleistet werden, das ahnen wir Menschen. Und jetzt kommt das Überraschende. Die Bibel sagt, es ist bereits geleistet worden. Es ist vollbracht. Dieser kurze Satz sollte uns vielleicht auch in dieser Zeit vor Karfreitag nicht wieder aus dem Kopf gehen. Jesus hat es vollbracht. Am Kreuz auf Golgatha. Gott hat seinen einzigen Sohn dahingegeben. Warum? Damit wir das ewige Leben haben. Und nicht nur wir, sondern all die anderen Menschen auch. Darum ist Jesus in diese Welt gekommen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Für mich ist das einer der zentralen Sätze überhaupt des Evangeliums von Jesus Christus. Und darum hatte ich, als wir uns im Dezember ein neues Auto gekauft haben, das heißt ein gebrauchtes neues für uns, und da habe ich zu meiner Frau gesagt, weißt du was, unser neues Kennzeichen lautet MK, Märkischer Kreis, wo wir wohnen, JO316, Märkischer Kreis, Johannes 3, Vers 16. JO316. War schon belegt. Schade. Aber jetzt auf der Theologischen Woche in Eversbach, wo wir Pastoren und Pastorinnen da zusammen waren, da sehe ich, dass Arndt Schnepper, ja auch bekannt hier, ne? Arndt Schnepper, der fährt ein Auto mit dem Kennzeichen BS, JO316. Ich wollte es ihm nachts abschrauben, aber er hat es mir abgeraten davon. Wie bekommt man nun dieses ewige Leben durch Jesus Christus? Wie geht das? Antwort: Alle, die an ihn glauben, die haben das ewige Leben, die an Jesus Christus glauben. Das heißt, durch den Glauben bekommen wir Anteil an diesem ewigen Leben, das Jesus Christus uns gibt. Und zwar allein der Glaube, das ist mir so wichtig, dass wir das wieder neu kapieren. Auch wir evangelischen Christen, die wir immer wieder auf dieses Allein hinweisen. Ja, allein durch den Glauben bekommen wir Anteil an diesem neuen Leben. Nicht dadurch, dass wir mitmachen. Es ist toll, wenn Leute mitmachen in der Gemeinde. Aber durch Mitmachen bekommst du nicht das ewige Leben, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, dass er der Herr und der Heiland ist. Nicht durch Mitgliedschaft, Auch nicht durch Taufe oder durch Spiritualität oder Esoterik oder was auch immer, nicht durch fromme Leistungen. Nicht dadurch, dass wir teilnehmen, sondern dass wir teilhaben am Glauben an Jesus Christus. Sie kennen den Thomas, der oft der Zweifler genannt wird, einer der Jünger. Und als der Jesus begegnet ist, da öffnet Jesus ihm gewissermaßen die Augen und er kann sagen, mein Herr und mein Gott. Das ist sein Bekenntnis. In der Begegnung mit Jesus Christus. Nicht dadurch, dass er sich dem Jüngerkreis einfach wieder angeschlossen hat und hat gesagt, okay, ja, ich habe da mal gefehlt und so weiter, jetzt ist aber alles wieder okay. Nein, dadurch, dass er Jesus begegnet ist. Mein Herr und mein Gott. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht, apropos Lebensmittel. Kennen Sie das? Vollkornbrot. Eine kleine Packung Vollkornschwarzbrot von Prünte. Ich habe es noch nie probiert, schön eingeschweißt. Ist übrigens nur noch bis morgen haltbar. Habe ich diese Woche gekauft im Supermarkt. Vollkornschwarzbrot von Prünte. Das ist so eine kleine Packung, das ist wahrscheinlich eine speziell für Pastoren, Rentner, die nicht viel Geld haben. Nein, deswegen habe ich es nicht gekauft. Sondern, weil da was drauf ist, ein kleiner roter Punkt hier oben, das ist ein Siegel, ein Qualitätssiegel. Der Witz ist dabei, den haben sie sich selber gegeben und drucken den selber drauf, ein Qualitätssiegel auf dem Brot. Wie komme ich da drauf? Ich komme da drauf, weil ich einen Vers entdeckt habe im Johannesevangelium Kapitel 6. Da heißt es, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Jesus hat sich nicht selbst den Siegel gegeben, wie die Firma Prünte hier, sondern Gott hat es besiegelt. Wo hat Gott diesen Jesus Christus als das Brot des Lebens besiegelt, sozusagen? Antwort: In der Auferstehung. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Paulus, Philipperbrief. Gott hat bestätigt diesen Weg des Jesus Christus, der von sich gesagt hat, Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Und Gott hat sozusagen den Stempel draufgesetzt und hat gesagt, ja, der ist es. Und hat ihn auferweckt. Der Hunger nach Leben ist, so schreibt ein Ausleger, das fundamentale Kennzeichen alles Lebens, der Hunger nach Leben. Und Hunger nach Brot, schreibt er weiter, ist die elementare Lebensregung alles Daseins. Das macht Jesus zum Beispiel deutlich mit der Erinnerung an die Geschichte damals im Alten Testament, als die Israeliten das Manna gegessen haben, das Gott ihnen gegeben hat zur Versorgung in der Wüste, das Manna, das vom Himmel kam. Das haben sie verehrt. Aber das war in der Vergangenheit. Das Manna, das vom Himmel kam, das Brot. Aber wovon leben wir jetzt? Jetzt sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es gibt viele Ersatzmittel für Brot. Kann man heute in den Supermärkten feststellen. Es gibt viele sogenannte Surrogate, Ersatzstoffe, Ersatzmittel, Ersatzlebensmittel und vieles andere mehr. So versuchen es viele Menschen in dieser Welt, einen Ersatz für Jesus Christus zu finden. Aber es bleibt dabei, er ist das Lebensmittel, um in den Himmel zu kommen. Das ewige Leben zu ererben. Und jetzt noch eine gute Nachricht und dann schließe ich. Bei dem ewigen Leben geht es nicht nur um ein Leben nach dem Tod, nicht nur um die Quantität, wie lange das Leben dauert, ewig, sondern es geht auch um die Qualität. Das ewige Leben ist ein Leben mit einer neuen Qualität. Das heißt, hier und jetzt beginnt dieses Leben schon. Wir haben es nicht nur als Hoffnung, sondern wir leben es schon jetzt. Ein Leben in einer neuen Qualität. Wir haben also nicht nur Hoffnung, sondern wir haben Gewissheit. Schon jetzt leben wir dieses neue Leben. Und das neue Leben, das ist nichts anderes als der gelebte Glaube an Jesus Christus. Der Glaube, der nicht nur irgendwann sagt, irgendwann komme ich in den Himmel, sondern der für Jesus Christus in dieser Welt lebt und auch mit ihm leidet, mit ihm den Weg des Glaubens geht. Die Bibel spricht davon, dass wir wiedergeboren sind, neugeboren, eine neue Kreatur. In dem letzten Satz unseres Predigttextes heißt es: Dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Die Zeit fehlt mir, dazu würde ich gerne noch einiges sagen, aber das möchte ich festhalten. Es geht Jesus immer um das Leben der Welt, nicht nur um mein kleines Leben, nicht nur um das Leben unserer Gemeinde, nicht nur um das Leben Deutschlands, sondern es geht ihm um das Leben der Welt. Dazu ist Jesus Christus gekommen. Dass der Himmel voll wird, habe ich jetzt neulich noch einem lieben Freund aus unserer Gemeinde gesagt, der davon sprach, ach, wäre doch schön, wenn unser Saal so richtig voll wäre. Ich sage, noch lieber wäre mir, wenn der Himmel voll wäre. Das ist das Ziel, das Jesus vor Augen hat, dass der Himmel voll werde. Und dazu hat Jesus uns das neue Leben geschenkt, dass wir dieses Leben auch jetzt leben, umsetzen für Jesus und mit Jesus. Jesus ist das Heil für die Menschen und zwar für alle Menschen. Und ich schlage vor, wir sagen es diesen Menschen einfach. Wir geben es ihnen einfach weiter. Amen. Erheben und miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Gnade, wir danken dir für deine Freundlichkeit, dass du am Kreuz auf Golgatha alles vollbracht hast. Du bist in diese Erniedrigung gegangen, du hast nicht nur einen Märtyrertod auf dich genommen, sondern du bist bewusst gestorben, die Schuld aller Menschen, auch unserer, damit wir leben, damit wir vor Gott bestehen können. Und ich möchte dir dafür danken mit allen meinen Schwestern und Brüdern hier im Saal und überhaupt auf dieser ganzen Erde. Du hast Großes getan, du hast alles getan für uns, damit wir eine Zukunft haben. Herr, lass uns leben als Menschen mit Zukunft. Nicht als Menschen, die immer nur alles schlecht reden und jammern und stöhnen und klagen, sondern als Menschen, die nach vorne gehen und es den Menschen sagen, es gibt eine Hoffnung für jeden. Niemand ist ein hoffnungsloser Fall. Darum möchte ich dich bitten, Herr, mach du uns mutig, auch als Gemeinde, als Gemeinden in unserem Land. Wir danken dir, Herr, dass du uns allen Grund gegeben hast, zuversichtlich nach vorne zu schauen. Wir haben eine fantastische Zukunft durch dich und dafür ehren wir dich. Amen.